Ja, wir haben unsere Predigtreihe über die Frucht des Geistes abgeschlossen. Jesus, er ist die Frucht des Geistes. Amen. Er ist die Liebe, er ist die Freude, er ist der Friede, er ist die Langmut, die Freundlichkeit, die Güte, die Treue und er ist die Sanftmut und Enthaltsamkeit. Und heute beginnen wir eine großartige neue Predigtreihe. Ich bin so richtig begeistert. Wir werden heute über die 10 Gebote sprechen. Ne, das habe ich jetzt erwartet. Ich habe so bewusst in eure Augen geschaut. Und, oh, 10 Gebote, na, das möchte ich nicht so gerne hören. Aber ich meine, ich versuche euch so ein bisschen mitzunehmen in meine Begeisterung. Die 10 Gebote sind eigentlich das Kostbarste, was Gott dem jüdischen Volk gegeben hat. Auf 2 Steintafeln, sie waren das Zentrum des jüdischen Glaubens. Sie waren im Zentrum des Heiligtums, sie waren in einer Bundeslade und sie sind die Identität des jüdischen Volkes. Jede Legislatur, jeder Staat, der gebaut ist auf Recht und Gerechtigkeit, hat die 10 Gebote als Grundlage. Ich persönlich bin schon lange unterwegs und zwar in charismatischen Kreisen und dort lieben wir den Heiligen Geist. Amen. Wir lieben den Heiligen Geist. Amen. Preis dem Herrn. Ja, genau. Und ich habe schon sehr viele Prediger und sehr viele Christen auch kennengelernt, gerade aus dem charismatischen Bereich. Und sie sagen, Mario, ich bin befreit vom Gesetz. Amen. Siehst du, das ist hier auch der Fall. Und deswegen ist bei vielen Christen, die gerade aus diesem Bereich kommen, aus dem ich komme, aus dieser Gemeindefamilie, so ein bisschen so eine abwartende Haltung gegenüber den 10 Geboten. Da ist auch so eine gewisse Antipathie, dass man sagt, also jemand, der nach den 10 Geboten lebt, das ist ein gesetzlicher Christ. Das ist übrigens ganz schlimm, wenn jemand dir sagt, du bist gesetzlich. Ne, das ist so wie so eine Art Beleidigung. Ne? Also du bist ein Gesetz. Ich bin vom Geist. Ne? Ich lebe nach dem Geist. Und manche Christen sagen, Mario, wenn wir jetzt Christen sind durch den Geist, sind wir befreit vom Gesetz. Halleluja. Steht das nicht sogar in der Bibel? Lass uns noch mal nachlesen. Galater 3, Vers 13. Da heißt es, Christus hat uns losgekauft vom Gesetz. Nein, das steht vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Das steht dort. Also das heißt nicht, dass wir vom Gesetz befreit sind, sondern vom Fluch. Wenn ich da mal eine Analogie baue, das heißt, wenn ich zu schnell fahre im Straßenverkehr, das kann bei Pastor Mario schon manchmal passieren, ne? Dass der Pastor Mario zu schnell fährt, nicht wahr? Und manchmal bin ich sogar geblitzt worden. Ich bekenne es offen und ehrlich. Und dann kam der Fluch des Gesetzes auf mich in Form eines Briefes, ne, von der Straßenverkehrsamt. Und dann kam dann auch ein ordentlicher Betrag. Und es kam vielleicht sogar ein Fahrverbot, nicht wahr? Das war ein Fluch. Da ging es mir nicht gut. Ich hätte am liebsten gewünscht, das Gesetz, die Straßenverkehrsordnung, sie sollten abgeschafft sein. Aber nur für mich, nicht für die anderen, nicht wahr? Und das heißt also, nur weil ich leide unter dem Fluch des Gesetzes, ist das Gesetz an sich gut. Amen. Denn ich war schon in Indien, ne, da gibt es auch eine Straßenverkehrsordnung, aber nicht in der Realität, nicht wahr? Ich war auch schon mal in Syrien, nicht wahr? Da fahren die Autos auch nachts ohne Licht und alles Mögliche. Da auch auf der Autobahn, da kommt auf einmal ein Ehepaar mit Kinderwagen über die Autobahn. Kannst du dir nicht vorstellen, ich bin dankbar für Straßenverkehrsordnung. Amen. Wahrscheinlich bin ich der Einzige. Amen. Aber trotzdem, nur weil ich unter dem Fluch des Gesetzes leide, heißt es nicht, dass das Gesetz schlecht ist. Das Gesetz ist gut. Einige sagen, Mario, ich lebe nicht mehr unter dem Gesetz. Denn Paulus sagt, das Gesetz ist der Zuchtmeister. Nein, das möchte ich nicht. Ich bin jetzt frei. Christus hat mich frei gemacht. Ich möchte nicht mehr unter Zwang leben. Denn in Galater 3, Vers 24 heißt es, bis dahin hatte das Gesetz für uns die Aufgabe eines strengen Erziehers. Das hört sich schon mal negativ an. Eines Zuchtmeisters. Seit Christus aber finden wir durch den Glauben Gottes Anerkennung und sind dem Gesetz, diesem strengen Erzieher, nicht mehr untertan. Halleluja! Ich bin nicht mehr unter dem Gesetz. Ich bin frei. Ich kann machen, was ich will. Ja, ich sündige auch oft, öfter. Aber Herr, der Herr vergibt mir. Nicht wahr? Das ist so eine Art Christentum der Gnade, wo ich aber keine Veränderung finde. Paulus sagt dazu, ihr lieben Freunde, oder Freundchen, sagen wir so in Deutschland, da haben wir was falsch verstanden. Denn in Römer 6, Vers 1 und 2 heißt das, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken. Das war auch eine Theologie, die Paulus damals begegnet ist. Wenn wir noch mehr sündigen, ist die Gnade umso größer. Und dann sagt er ganz entschieden, natürlich nicht. Denn wenn wir für die Sünde tot sind, wie sollten wir weiter in ihr leben? Nun, ich möchte gerne eine andere Analogie, auch aus dem Straßenverkehr. Ich bin heute so inspiriert von Autofahren, nicht wahr? Könnt ihr euch noch an euren Fahrschullehrer erinnern? Ich weiß nicht, also für manche war es schön, für mich war es traumatisch, nicht wahr? Weil mein Fahrschullehrer, das war ein Fahren mit dauernden Kommentaren. Schon wieder den Motor abgewürgt, schon wieder zu nah am Straßenrand. Das war immer so, ich hatte so einen Rechtsdrall. Ne? Also das Auto hatte immer wieder angetitscht an diesem Bordsteinkante. Als ich dann in England gefahren habe, das war noch schlimmer. Da habe ich sogar mal einen Autospiegel abgefahren, nicht wahr? Weil ich dann einen Linksdrall hatte, weil ich dann auf der anderen Straßenseite gefahren bin. Irgendwann habe ich die Fahrprüfung bestanden und ich fuhr ohne Fahrlehrer. Was für ein wunderbarer Tag. Aber den Platz nahm dann meine Mutter ein, die war noch schlimmer als mein Fahrlehrer. Ne? Also das heißt, Paulus vergleicht das Gesetz mit dem Zuchtmeister, mit dem Trainer. Und ich sage dir, das heißt nicht, dass wenn wir frei sind vom Trainer, dass wir dann frei sind vom Gesetz. Sondern wenn die Fahrprüfung abgeschlossen ist, dann kannst du Auto fahren, naja, nicht wie im Schlaf. Das würde ich dir nicht raten, im Schlaf Auto zu fahren, das kann ungesund werden. Aber meine Mutter sagt immer, es geht dir in Fleisch und Blut über. Das heißt also, wir fahren und wir fahren fast intuitiv. Ich habe mal eine Phase gehabt, weil das irgendwie alle Pastoren gemacht haben, da wollte ich auch mal so Fitnesstraining machen. Ne? Aber da ich keine Zeit habe, habe ich gedacht, immer wenn ich abends Fernsehen gucke, dann mache ich Hanteltraining, ne? In der Couch. Aber danach hatte ich irgendwie meinen Arm verrenkt und hatte da unglaubliche Muskelschmerzen. Und dann bin ich mal zu jemandem, der das professionell gemacht hat. Mario, man macht Hanteltraining nicht auf der Couch und schon gar nicht beim Fernsehen. Du brauchst einen Trainer. Ne? Also es gibt tatsächlich Leute, die machen Training und die zeigen dir, wo deine Fehler sind, um diese Fehler auszumerzen, damit du besser Hanteltraining machst. Amen. Das heißt, das ist das, was Paulus als Drittes sagt über das Gesetz, die 10 Gebote, dass es uns unsere Sünden aufzeigt. Römer 3, Vers 20. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Das heißt also, das Gesetz zeigt uns unsere Fehler. Wer macht das schon freiwillig? Wer geht schon freiwillig zu Menschen, die mir zeigen, das sind deine Fehler? Die Leute, die zum Fitnesstraining gehen. Ich muss dabei schmunzeln, wenn ich noch an meine Kinder denke, als sie in die Grundschule gingen. Sie hatten damals dieses liberale Ausbildungssystem. Das waren liberale Lehrer, die haben gesagt, Kinder lernen nur, wenn sie motiviert sind. Deswegen, wir korrigieren nicht die Schreibfehler von Kindern. Wir sagen immer, das ist großartig, was du da geschrieben hast. Ne? Ich habe mir dann die Aufsätze von meinen Kindern durchgelesen. Ich habe kein Wort verstanden, weil alles war total falsch geschrieben. Aber die Lehrer haben gesagt, das macht nichts. Ne? Wir waren einmal zur Beratungsstunde. Wir müssen unsere Kinder motivieren. Egal, wie das Wort geschrieben wird, egal, welche Rechtschreibfehler gemacht werden. Hauptsache, ihr Kind ist kreativ. Super, mein Kind ist kreativ, aber ich kann nicht lesen, was es geschrieben hat. Und meine Kinder waren wirklich motiviert, nur als sie dann in die weiterführende Schule kamen, wurden sie konfrontiert mit ihren Rechtschreibfehlern und dann war die Zeit der Motivation vorbei. Das heißt, Paulus sagt, das Gesetz ist gut, ist heilig, es ist dein Fahrlehrer, es ist dein Fitnesstrainer, es ist der dir die Fehler, die du nicht sehen kannst, aufzeigst, nicht um dich fertig zu machen, nicht um dich schlecht zu machen, sondern um Leben und das Leben Gottes hinein in dich zu bringen. Römer 3, 31, heben wir denn das Gesetz durch den Glauben auf? Auf keinen Fall. sondern wir bestätigen das Gesetz. Es gibt keinen Widerspruch zwischen dem Leben im Glauben, zwischen Christus und den 10 Geboten. Die 10 Gebote, die Gebote Gottes, sind gut. Ich würde sagen, wenn ich die 10 Gebote beschreiben sollte, sie sind wie eine Lupe. Paulus sagt in Römer 7, Vers 12, so ist also das Gesetz heilig. Das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Auf keinen Fall, sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschien. Was meine ich damit? Als ich noch nicht Christ war, habe ich gedacht, ich bin der beste Mensch der ganzen Welt. Ich bin besser als Adolf Hitler. Das braucht nicht viel, um besser zu sein. Ich bin besser als Josef Stalin. Ich habe gedacht, ich bin absolut perfekt. Erst als ich der Heilige Geist und Gottes Wort in mich hineinkam, habe ich manchmal geheult über meinen Egoismus. Geheult darüber, wie ich andere durch meinen Egoismus zerstört habe. Geheult über zerbrochene Beziehungen, weil ich konfrontiert war mit einer Lupe. Weißt du, wenn du eine Nadel anschaust mit deinen normalen Augen, ist sie perfekt in ihrer Form, in ihrer Oberfläche. Und erst wenn du eine Nadel unter ein Elektronenmikroskop legst, dann siehst du diese Oberfläche mit lauter hässlichen Knubbeln und Knoten. Das sieht aus wie eine Bombenlandschaft. Je näher wir einem Elektronenmikroskop kommen, desto mehr Fehler wirst du entdecken in mir. Leo Bigger hat mir das mal erzählt, als er sein neues Kamerasystem und sein Großbildleinwand eingeführt hat. Er sagte, es war unglaublich teuer und jetzt kann jeder im Großbild meine Pickel sehen im Gesicht, nicht wahr? Je näher wir kommen, je näher wir Gott kommen, desto größer werden die Dinge, die normalerweise andere Menschen nicht sehen. Es gab mal ein Zugunglück, das über 100 Menschen das Leben gekostet hat. Das war das Zugunglück von Enschede. Und hinterher hat man sich gefragt, warum ist dieses Zugunglück entstanden? Und sie haben gefunden, was der Fehler war. Es war ein Rad unter über 200 Rädern. Und es hatte einen Haarriss. Das hätte man so mit den normalen Augen nicht sehen können. Und seitdem gab es noch strengere Kontrollen, wo die Räder, die unter einem unglaublichen Belastung stehen, mit über 200 Stundenkilometer, ist dieses Rad gebrochen. Hätte jemand den Haarriss vorher sehen können, wären über 100 Menschen am Leben geblieben. Gottes Gesetz ist wie ein Mikroskop. Es ist nicht angenehm, unter die Lupe gelegt zu werden. Es ist nicht angenehm, wenn Leute deine Pickel auf der Großleinwand sehen. Aber es ist etwas, was mich retten kann. David singt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119, Vers 105. Das erste, was ich gelernt habe von meinem Ausbilder, als ich das erste Mal nach Libanon geflogen bin und nach Syrien, Mario, hol dir immer eine Taschenlampe, am besten 3. Warum? Weil im Libanon ist immer wieder Stromausfall. In Syrien gibt es nur 2 Stunden am Tag oder in der Nacht Strom. Und wenn du nachts dann zur Toilette musst oder ins Bad, dann kannst du nicht sehen. Es ist stockdunkel. Du brauchst eine Taschenlampe, damit du nicht stolperst und dir dann auch den Fuß verrenkst. Das heißt, Gottes Wort ist wie eine Lupe. Gottes Wort ist wie eine Lampe. Das Zweite, was Gottes Wort ist, ist wie ein App-Download. Immer wenn mein Computer nicht funktioniert, suche ich die Gegenwart mit Menschen, die sich in ihrer Qualitätszeit viel mit Computer auseinandersetzen. Das sind so bestimmte Arten von Menschen. Das sind so Nerds, nicht wahr? Und das Erste, was meine Freunde immer sagen, Mario, hast du deine Apps aktualisiert? Ja? Ich wusste gar nicht bis dahin, dass ich Apps habe. Du hast auch Apps, aber du weißt es nicht. Und Apps werden dauernd aktualisiert und du musst sie dauernd downloaden und updaten, so heißt das, glaube ich. Ihr merkt schon anhand meiner Ausspruchsweise, ich bin kein Nerd, ich bin nur Pastor. Ich kann nur meine Bibel blättern, nicht wahr? Und tatsächlich, wenn ich mir dann mal die Mühe mache, ich kriege zwar immer diese Meldung, da war doch was, aktualisieren Sie Ihre Apps oder ihre Software, dann sage ich immer, ach, habe ich keine Zeit für. Nicht wahr? Aber wenn ich das tue, dann denke ich, oh, es funktioniert wieder. Gottes Wort ist nicht nur eine Lupe, die 10 Gebote sind ein Download. Jesus lehrt in Matthäus 21, 31, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und das erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Nun, wir sehen, Jesus war nicht nur Jude, er war Rabbiner. Er war Lehrer der jüdischen Bibel. 2 Gebote, ich dachte, es wären 10. Natürlich war Jesus sich bewusst, dass diese beiden Gebote die beiden Steintafeln repräsentiert haben, die Gott damals Mose selbst geschrieben hatte. 2 Steintafeln. Die ersten 4 Gebote, um Gott zu lieben, von ganzem Herzen, vom ganzen Gefühl, mit deiner ganzen Kraft. Ein Gott, kein anderer. Mach dir kein Bildnis. Der Name Gottes ist heilig. Ehre den Sabbat. All diese 4 Gebote sind in die Richtung von Gott gerichtet. Gott zu lieben von ganzem Herzen. Die letzten 6 Gebote waren auf der 2. Steintafel. Diese 6 Gebote hatten alles mit der Liebe zu deinem Nächsten zu tun. Ehre deine Eltern, Verbot von Mord, Ehebruch, Diebstahl, Lügen, Begehren. Aber wenn du genau liest, wir haben in unseren Übersetzungen oft, du sollst nicht töten. Du darfst nicht lügen. Ein jüdischer Lehrer hat gesagt, in diesem Falle nehmen wir das hebräische Wort, du sollst nicht, du darfst nicht, drücken wir mit der Verneinung all im Hebräischen. Dieser Lehrer sagt aber, hier steht nicht all, hier steht lo. Lo heißt nicht, du sollst nicht morden, du darfst nicht Ehe brechen, sondern du wirst nicht. Du wirst es nicht. Es ist so wie ein Vater, der zu seinem Kind spricht, du wirst das nicht tun. Ich glaube an dich. Du wirst ein gutes Leben führen. Du wirst das schaffen. Gottes Wort schafft Leben in uns. Gottes Wort ist der Update für deine Apps in deinem Leben. Gott glaubt an dich, dass du ein heiliges Leben führen kannst. So war Jesus, das fleischgewordene Wort. Er ist die wandelnden 10 Gebote auf Erden. Wo er hinkam, kam Heiligung, kam Heilung. Er sprach zu den Kranken, nimm dein Bett auf, sei geheilt, geh nach Hause. Und es geschah. Gottes Wort schafft neues Leben. Amen. Ich bin geheilt von Leukämie. Gott hat mich geheilt, indem ich sein Wort nicht nur gelesen habe als Buchstabe, sondern er zu mir gesprochen hat. Ich werde dich heilen. Amen. Ich weiß noch, wie 2 Pastoren mich angerufen haben und haben gesagt, das ist ja so traurig, dass du stirbst. Sorry, ich weiß, ich bin geheilt. Ja, schon gut. Gottes Wort schafft Leben. Er spricht zu der Frau, die Ehebruch begangen hat, geh hin und sündige nicht mehr. Lo, du wirst nicht. Gottes Wort ist Lupe und Gottes Wort ist Download, Befähigung, Stärkung. Wir kommen zum ersten Gebot. Das erste Gebot finden wir im Exodus 2. Mose, Kapitel 20, 1-3. Und dort heißt es, und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das erste Gebot heißt, Gott ist der einzige Gott. Er ist heilig und er ist dein Gott. Hab keine anderen Götter neben mir. Erste Frage, die ich habe, was ist eigentlich ein Gott? Manche Menschen sagen, mein Gott ist König Fußball oder mein Gott ist vielleicht mein Geld oder mein Gott sind verschiedene andere Dinge. Wer ist dein Gott oder was ist überhaupt ein Gott? Viele Atheisten sagen, ich glaube nicht an Gott. Wenn wir atheistische Systeme betrachten, wie zum Beispiel den Kommunismus, ist auffällig, wie stark die Verehrung einer Person war, von Josef Stalin. Oder wir schauen ein atheistisches System an, wie den Nationalsozialismus, auch hier erstaunlich, wie stark die Verehrung, die Anbetung war einer Person, des Führers. Das zeigt mir, jeder Mensch, egal ob Atheist, ob gläubig, wir sind geschaffen, wir sind programmiert für Verehrung. Wir sind geschaffen für Anbetung. Wir möchten gerne Dinge verherrlichen in unserem Leben. Wir möchten gerne Dinge verehren. Wir sind begeistert über Dinge, wir lassen uns begeistern. Das ist das, wenn wir aufleben, wenn wir Dinge verherrlichen, anbeten. Weil es eine tiefe Wahrheit, Anbetung ist Transformation. Was du verehrst, was du anbetest, in dieses Bild wirst du transformiert. Möchtest du ein anderer Mensch werden? Möchtest du dich verändern? Fang an, anzubeten. Die Frage ist nur, was betest du an? Wir Menschen sind nicht nur geschaffen für Verehrung, wir Menschen sind geschaffen, um zu vertrauen. Es gibt manche Menschen, die sind enttäuscht und die mir gesagt haben, ich werde nie wieder einem Menschen vertrauen. Nie wieder. Ich vertraue nicht. Oder wie heißt es, Gorbatschow hat gesagt, Glaube ist gut, Kontrolle ist besser, nicht wahr? Aber wir Menschen, wir sind geschaffen für Vertrauen. Auch wenn wir Menschen nicht mehr vertrauen, wir setzen unser Vertrauen in Dinge, die wir wählen, die uns Sicherheit, die uns Frieden schenken sollen. Das bedeutet es, einen Gott zu wählen. Das Letzte ist, was ist ein Gott? Wir alle haben diese Sehnsucht. Wir alle haben diesen Wunsch, dass jemand uns seine Hand auf die Schulter legt und sagt, du bist wertvoll. Du bist kostbar. Wir alle sehnen uns danach. Wir alle sehnen uns danach, dass jemand uns seine Hand auflegt und sagt, du bist wertvoll, weil du das oder das für mich bedeutest. Danach sehen wir uns. In den traditionellen Gesellschaften war das die Familie. Wenn jemand Mutter war, Kinder geboren hat, eine gute Mutter war, dann war Familie dieses etwas, was dir sagen würde, du bist eine gute Mutter, du bist ein guter Vater, du bist ein guter Sohn. Wir leben in einer Gesellschaft, die individualisiert ist, wo die Familie nicht mehr so im Fokus steht wie früher oder in anderen Kulturen. Wir im Westen, wir leben in der Welt, wo ich individuell mir selber meinen Wert wähle und gebe. Wir tun das durch Erfolg. Ich bin erfolgreich, deswegen bin ich wertvoll. Ich habe Bildung, ich habe Geld, ich habe Macht. Beide Dinge sind Quellen unserer Identität. Ich bin wertvoll, weil ich bin von meiner Familie anerkannt. Interessanterweise, im Alten Testament und auch bei Jesus wird oft die Familie konfrontiert. Im Alten Testament heißt es, wenn dein Vater oder deine Mutter dich verführt, das erste Gebot zu brechen und dich verführt, andere Götter anzubeten, fürchte deine Familie nicht, verlasse sie. Jesus sagt sogar etwas, was mir oft ganz schräg aufgestoßen ist, was ich nie verstanden habe. Wer nicht Vater und Mutter hasst, kann nicht mein Jünger sein. Oh, wow. Wir sehen hier, dass Familie uns nicht diese Identität geben kann, die nur Gott uns geben kann. Auch in unserer individualistischen Gesellschaft, wo wir uns selber unseren Wert verleihen, unsere Identität durch Bildung, durch Erfolg, durch Geld, sehen wir, wie wenn wir andere Götter wählen, die nicht Gott sind, dass wir uns selber in ein Gefängnis einschließen. Denn Erfolg ist flüchtig. Wenn wir uns selber definieren, unseren Wert durch Erfolg, durch Geld, dann werden wir in Zeiten, und diese Zeiten sind unsicher, wenn dann kein Erfolg mehr ist, wenn wir kein Geld haben, wenn wir durch dürre Zeiten gehen, dass wir sehen, die Götter, die wir als Götter gewählt haben, sie sind Sklavenhändler. Sie zerstören uns in unserer Identität. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Gott verehren, denn Gott ist unwandelbar. Er geht durch jede Rezession, er geht durch jeden Krieg, er geht durch jede Krise. Gott bleibt derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Und wenn Gott dich erwählt hat, wenn Gott zu dir sagt, ich bin Herr, dein Gott, dann wirst du immer eine Identität haben, die du selber dir nicht gibst, sondern eine Identität, einen Wert, den Gott dir schenkt. Unsere Identität ist von Gott geschenkt. Aber Gott als Gott zu wählen, ist riskant. Ich möchte dich fragen, und ich bin provokativ, wann hast du das letzte Mal deine Bibel gelesen? Wann hast du das letzte Mal deine Bibel gelesen und hast dich geärgert? Ja, ich kann mich noch erinnern, als ich die Bibel das erste Mal, als ich gläubig war, gelesen habe, habe ich mich regelmäßig geärgert. Manchmal habe ich sogar meine Bibel in die Ecke geschmissen, weil ich habe mich gestoßen an dem Wort Gottes. Mittlerweile haben wir gelernt, wie wir mit Bibelstellen umgehen, die uns nicht gefallen. Wir mudeln sie um, wir interpretieren sie so um, so wie wir gerne Gott hätten. Wann hast du das letzte Mal gebetet? Wann hast du dich das letzte Mal geärgert im Gespräch mit Gott? Wenn Gott etwas gesagt hat, das dich ärgert. Wenn das so immer noch ist, herzlichen Glückwunsch, weil Gott ist anders als ich. Amen. Gott ist der Gott, der der andere ist. Gebet ist kein Selbstgespräch, es ist eine Begegnung mit dem, der anders ist als ich. Solch eine Begegnung hatte einmal der reiche Jüngling. Wir finden diese Geschichte in Markus 10, Vers 17. Da heißt es, und als Jesus auf dem Weg hinausging, lief einer herbei. Der reiche Jüngling fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Und jetzt kommt das Überraschende. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Es ist die zweite Steintafel. Es sind die 6 Gebote. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Man könnte jetzt tatsächlich sagen, viele meiner muslimischen Freunde haben mir das gesagt, Jesus war ein Muslim, nicht wahr? Du wirst ins Paradies kommen, indem du die Gebote hältst. Wir sehen hier, Jesus ist kein Gegensatz zu dem Gebot. Er ist das fleischgewordene Gebot. Matthäus 5, Vers 17 sagt, meint nicht, dass ich gekommen wäre, um das Gesetz abzuschaffen. Ich bin gekommen, es zu erfüllen. Und dann sagt der Jüngling, er war erfüllt von Zweifel. Er war wie diese Nadel, die ich gerade beschrieben habe. Äußerlich perfekt, ohne Anstoß, perfekt in seiner Religion, gesegnet mit Reichtum. Wenn du ihn angesehen hättest, wenn du ihn mit deinen bloßen Augen angeschaut hättest, du hättest gedacht, er ist ein Mann, der gesegnet ist von Gott. Perfekt. Ohne Makel. Und trotzdem sagt der Herr, das habe ich alles getan, von Jugend auf. In ihm war ein Zweifel. In ihm war dieser Selbstzweifel. Er wusste, irgendetwas ist in mir noch nicht perfekt. Ich habe dieses Gefühl, ich schaffe es nicht ins Paradies. Und deswegen kam er zu Jesus, weil er fand etwas in Jesus. Er sah etwas in Jesus. Er wusste, Jesus kann mir sagen, wie der Weg ins Paradies ist. Und dann heißt es, Jesus blickte ihn an und gewann ihn lieb. Und sprach zu ihm, und jetzt kommt die Provokation. eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Der reiche Jüngling aber ging entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Er war entsetzt und zu Recht, sage ich. Wo steht in der Bibel, dass wir arm werden müssen, um ins Paradies zu kommen? Vielleicht bist du jetzt schon auf dem heißen Stuhl und denkst, wow, ICB ist doch nicht meine Wahl. Hier wird gelehrt, du musst arm werden, um ins Paradies zu kommen. Das höre ich mir nicht länger an. Nein, nein, und das stimmt ja auch. Nirgendwo in der Bibel steht, du musst arm werden, um ins Paradies zu kommen. Reichtum ist eine böse Sache, steht nirgendwo. Abraham war der reichste Mann der Welt. Er wird genannt Vater des Glaubens. Er wird genannt Freund Gottes. 5. Mose 6, Vers 3 steht, höre nun Israel, achte darauf, die Gesetze zu tun. Und jetzt kommt die Verheißung. Erstes Gebot mit Verheißung, damit es dir gut geht und ihr sehe zahlreich werdet, wie der Herr, der Gott deiner Väter zu dir geredet hat, und in einem Land, das von Milch und Honig überfließt. Gebote Gottes haben die Verheißung des Wohlstands. Jetzt ist die Frage, warum hat Jesus das gefordert? Jesus, er ist die Person gewordene, das Person gewordene Wort Gottes. Er ist gleichzeitig das Elektronenmikroskop und die Verheißung. Jesus wusste, dieser Mann ist kostbar. Er hat das nicht gesagt, um ihm zu beweisen, du bist ein schlechter Mensch. Hier steht, Jesus gewann ihn lieb. Jesus zeigte ihm, da ist etwas, was dich abhält, dass Gott dich mächtig gebrauchen kann. Er wusste, Reichtum war für ihn nicht das Ergebnis seiner Gottesfurcht, sondern Reichtum war sein selbstgewählter Gott. Reichtum kann manchmal den Platz Gottes in unserem Leben einnehmen. Nicht Reichtum ist das Übel, sondern die Liebe zum Reichtum. Das ist das Übel. 1. Timotheus 6, Vers 10. Und Jesus legt seinen Finger auf seine Wunde. Er zeigt ihm, was sein Problem ist. Also ich hatte mal so einen kleinen Fleck hier über dem Auge. Da bin ich zu meinem Bruder Gleibson gegangen. Und Gleibson hat gesagt, da stimmt was nicht mit dir. Du musst zum Arzt, nicht wahr? Habe ich dann auch gemacht. Und die Ärztin hat mit einer Lupe draufgeschaut und sagt, Herr Warnschaffe, das muss weg. Faules Fleisch muss weg, hat mein Schreinermeister auch immer gesagt. Ne? Faules Fleisch muss weg. Dann hat sie es rausgeschnitten, hat es eingeschickt und hat sie gesagt, Herr Warnschaffe ist zurückgekommen, da ist leider Krebs drin, wir müssen noch mehr wegschneiden. Okay, weg damit. Hat sie dann noch ein größeres Loch geschnitten. Sie hat es wirklich super gemacht. Und jetzt bin ich krebsfrei. Amen. Das heißt, wenn wir Jesus begegnen, legt er uns unter sein Mikroskop. Das ist etwas, was dich trennt von seiner Berufung. Aber gleichzeitig sagt er, geh hin, verkauf alles. Kirchenväter sagen, dieser reiche Jüngling, er war der Barnabas der Apostelgeschichte. Barnabas war ein reicher Mann, der Immobilien hatte in Jerusalem. Er verkaufte alles. Als er in die Gemeinde kam, legte es den Aposteln zu Füßen. Und er war einer der Architekten der ersten internationalen Gemeinde in Antiochia. Jesus, wenn Jesus dich unter das Mikroskop legt, dann tut er es, weil er dich liebt und weil er dich befähigen will. Das erste Gebot wird eingeleitet, ich bin der Herr, dein Gott. Gott ist heilig. Was bedeutet es, heilig zu sein? Du sagst, ich kenne viele Heilige, aber das sind komische Heilige. Mein Schwiegervater hat immer gesagt, komische Heilige. Heilig bedeutet reserviert. Manche Leute sagen, mein Auto ist mir heilig. Was wollen sie damit sagen? Das verleihe ich nicht. Da habe ich nicht so ein Problem. Aber weißt du, was mir heilig ist? Meine Zahnbürste ist mir heilig. Die verleihe ich noch nicht mal meine Frau. Finde ich eklig. Meine Zahnbürste gehört mir. Wenn Gott zu dir sagt, ich bin heilig, du sollst heilig sein, dann heißt das nicht, dass du viele gute Dinge tust und dann bist du irgendwann ein Heiliger, sondern heilig zu sein heißt, Gott, heute möchte ich eine Entscheidung treffen, ich gehöre dir. Ich bin reserviert. nicht für andere Dinge, nicht für die Dinge, mit denen ich meine Zeit vertreibe. Ich bin allein reserviert für Gott. Ich bin reserviert. Weißt du, was aber da steht? Hier steht, ich bin der Herr, dein Gott. Gott, der absolute Heilige, Schöpfer des Universums, Allmächtige, er möchte dir auch gehören. Das ist unglaublich. Gott sagt, ich bin dein Gott. Gott sagt nicht nur, du musst irgendwie glauben, dass es Gott gibt. Das ist zu wenig. Gott fragt dich heute Morgen, ist Gott dein Gott? Er möchte dir gehören. Er möchte dich begleiten. Er möchte mit dir sein. Er bindet sich an dich. In Jesaja 49 heißt es sogar, er hat deinen Namen eintätowiert in seine Handflächen. So sehr möchte er sich an dich binden. Er hat sich so an dich gebunden, dass er sogar ans Kreuz geht aus Liebe zu dir. So sehr will er dich bei sich haben. Gott fragt dich heute, glaubst du an Gott oder glaubst du, dass ich dein Gott bin? Wenn wir das erste Gebot, wenn wir uns heute dafür entscheiden, Gott, ich möchte dich wählen, nicht nur glauben, dass es dich gibt, sondern ich möchte dich wählen als mein Gott. Ich will all das, was ich zu Göttern gemacht habe in meinem Leben, sei es Sex, sei es Macht, sei es Geld, all diese Dinge. Ich erlaube heute nicht mehr, dass diese Dinge meinen Wert definieren. Du bist allein mein Gott. Alle Dinge dieser Welt werden einmal vergehen. Alle diese Dinge, wenn ich sie zu Göttern gemacht habe, werden mich zerstören in meiner Identität. Du bist der Einzige, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Du allein hast das Recht, mein Gott zu sein. Was ist der Segen des ersten Gebots? Wenn Gott dein Gott ist, dann darf kein Mensch dein Gott sein. Viele von uns leben unter der Menschenfurcht. Wir tun Dinge, die wir eigentlich nicht wollen, weil wir sie tun, damit Menschen uns lieben, damit Menschen uns bevorzugen. Wenn wir Gott an erste Stelle stellen, dann sind wir befreit von dem Gefängnis der Menschenfurcht. Amen. Wir brauchen uns nicht mehr missbrauchen lassen von Menschen, die uns mit ihrer Macht unterdrücken wollen. Wenn wir befreit sind von uns selbst, dass wir uns selbst definieren durch unsere eigene Selbstdefinition mit Macht, mit Geld, mit Erfolg, dann sind wir befreit von unfruchtbaren Gebeten. Jakobus 4, Vers 3 bis 5. Wenn wir beten um Gottes Willen, dann wird Gott unsere Gebete hören. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Da ist eine Vereinigung zwischen Gottes Willen und deinem Willen, wenn wir Gott zu unserem Gott wählen. Und wenn wir Gott an erste Stelle stellen, dann wird er uns unsere Apps uploaden. Liebe Gott, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Gefühl, mit deiner ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst, dann werden wir frei, auch unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Ich werde es nicht vergessen, am letzten Sonntag kam jemand zu mir, sagte, Mario, ich bin das erste Mal in so einem Gottesdienst gewesen. Die Leute gehen nicht nach Hause. Ich habe gehört, einige von unseren Persern haben bis 21:30 am Sonntag noch gefeiert. Amen. Ich habe Kirche nicht so kennengelernt. Ich habe Kirche nur kennengelernt, man geht zum Gottesdienst, man feiert seine Stunden ab und dann geht man nach Hause. Aber ihr habt so eine Liebe zueinander.